zu Gast Joachim Zelter, Autor und Schriftsteller des Buches Briefe aus Amerika. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, it's a pleasure to be here.
Das Englisch ist immer noch nicht amerikanisch von
dir?
Nee,
leider nicht. Ich habe hart dran gearbeitet in den USA, aber es ist mir nicht gelungen und deswegen bleibt es einfach noch beim britischen Englisch.
Und die Zeit ist immer noch präsent bei dir? Das Buch ist schon vor fast 20 Jahren erschienen, jetzt nochmal neu, aber die Zeit prägt dich nach wie vor.
Ja, so in doppelter, dreifacher Hinsicht. Also insofern, dass als ich vor mehr als 20 Jahren an der Yale University war, ich eigentlich dort gemerkt habe, dass ich nicht mehr länger an der Uni bleiben kann, weil ich hatte ursprünglich wirklich vor, eben so eine Universitätskarriere zu machen, nicht nur zu promovieren, sondern zu habilitieren und mich dann noch zu rehabilitieren und dann irgendwann einen Job an der Uni zu bekommen und dann irgendwann Professor zu werden. Und als ich dann an der Yale University war, habe ich eigentlich gemerkt, dass ich das nicht kann und nicht will. Und dann habe ich eigentlich innerlich die Entscheidung gefällt, ich muss was anderes machen, wusste aber nicht was. Und dann kam mir die Idee, ich könnte ja vielleicht Schriftsteller werden, das ist ja auch fast ein anderes Wort für sublime Arbeitslosigkeit oder ja, also auf jeden Fall wäre ich, glaube ich, kaum Schriftsteller, wenn ich nicht an der Yale University gewesen wäre. Insofern ist es schon prägend und die Zeit ist mir eigentlich bis heute sehr, sehr präsent, ja.
Und was war es genau, das dich dann von der Uni-Karriere abgehalten hat? Was war da, gab es da ein Schlüsselerlebnis?
Ja, viele Schlüsselerlebnisse. Also ich war da natürlich bei sehr berühmten Professoren in Yale, wie Harold Bloom und Jeffrey Hartman und anderen weltberühmten Professoren, die so wirklich so Literaturstars damals waren. Damals, vor 20 Jahren, konnte man noch in den großen amerikanischen Zeitungen ja so Hochglanzfotos von diesen tollen Professoren der Yale School, also das war sogar eine eigene Schule, the Yale School of Deconstruction, die quasi die ganze Literaturtheorie ad absurdum geführt hat, aber zugleich auch die ganze Literaturtheorie damals vor 20 Jahren total beherrscht hat. Und ich saß da in so Seminaren drin von Harold Bloom zum Beispiel, der Shakespeare-Seminare gemacht hat. Und die Art und Weise, wie der über Shakespeare gesprochen hat, war so fulminant, dass ich wusste, ich kann jetzt nicht mehr zurückgehen und dann wieder so diese deutsche, strenge, behäbige Wissenschaft betreiben. Das wäre einfach absurd. Und irgendwie war klar, ich kann aber auch nicht in Yale bleiben, weil mein Arbeitsvertrag nur ein Jahr war und ich hätte da nur bleiben können, wenn ich dort auch mal promoviert hätte. Und da war ich dann einfach zu müde. Und dann war mir irgendwie klar, ja, ich kann da nicht mehr weitermachen. Und dann war auch Amerika so extrem, das Land war so bizarr und voller Übertreibungen und Abgründe, dass mir irgendwie klar war, dass danach das Leben auch in Deutschland nicht mehr so weitergehen kann. Also der eigentliche Kulturschock war, als ich von den USA zurückkam, dass mir Tübingen so völlig lächerlich vorkam. Also die eigentliche Disney-Welt war eigentlich Deutschland und ganz besonders Tübingen, wo dann jeder Blumentopf schön präpariert und geordnet ist. Und es kam mir so unwirklich alles vor, dass ich dann eigentlich auch nach meiner Rückkehr eine ganz große Krise kam und dann habe ich eigentlich alles hingeworfen und dann tatsächlich die Entscheidung gefällt, Autor zu werden.
Und bist trotzdem hier geblieben.
Genau, das ist eigentlich fast unverzeihlich, aber das ist so wie in der katholischen Kirche, man will immer wieder austreten, aber schafft es dann doch nicht. Und so ist es auch mit Tübingen, man will die Stadt verlassen, aber man tut es dann doch nicht. Und ja, es ist trotzdem, also mittlerweile habe ich mich wieder an diese Disney-Welt hier gewöhnt. Und
den Kulturschock überwunden, ja. Den reversen. Wie bist du damals nach Yale gekommen? Was hat dir da die Tür geöffnet?
Ah ja, es gab halt so ein Austauschprogramm zwischen Baden-Württemberg und dem Staat Connecticut und da durften von Freiburg und von Heidelberg und von Tübingen jeweils ein Nachwuchswissenschaftler ein Jahr an der Yale University verbringen. Wobei das Interessante war, dass das Gehalt kam zwar von der Yale University, aber de facto eigentlich vom Land Baden-Württemberg, weil Yale einfach davon ausgegangen ist, also wenn ihr uns Arbeiter schickt, die an unserer Uni arbeiten und Deutsch unterrichten und so, dann ist das so ein großes Privileg, an einer Elite-Universität so eine Tätigkeit vollführen zu können, dass ich bitte das Honorar oder das Gehalt dann selber bezahlen. Und man hat da schon ein enormes Gefälle gespürt in jeder Hinsicht zwischen einer Uni wie Tübingen oder auch Heidelberg und Freiburg und dieser Yale University. Da war alles völlig anders als an unseren Universitäten.
Und haben die dich das spüren lassen auch? Warst du da, hast du dich wirklich als Wissenschaftler zweiter, dritter, vierter Klasse?
Also nicht im Sinne von einer Arroganz, dass die gesagt haben, du hast ja keine Ahnung, sondern aber wenn man solche Seminare besucht hat, bei Harold Bloom war das so fulminant, also dass man einfach gemerkt hat, oh Gott, ich wage es nie wieder in meinem Leben, selber Shakespeare zu unterrichten oder auch nur den Namen in den Mund zu nehmen. Und der konnte ja wirklich, der hat dann irgendwie eine These entwickelt und wollte das dann belegen und holt dann irgendwie die gesammelten Werke von Shakespeare hervor und fängt dann an zu zitieren. Und dann steht er irgendwann auf und flaniert hin und her. Und dann merkt man, der kann das alles auswendig. Das ist einfach so beeindruckend gewesen, wie ich das in Deutschland nicht erlebt habe. Oder ein weiterer großer Unterschied war, es war ja immer so eine Mischung. Ich habe einerseits selber unterrichtet, nämlich Deutsch im German Department, und meine Freizeit durfte ich halt diese tollen Professoren dann genießen, weil das war ja schon die Aufgabe, sich wissenschaftlich weiter zu qualifizieren und im Hinblick auf die Vorbereitung einer Habilitation und so weiter. Und allein mein eigener Unterricht, Deutschunterricht, war auch, hat mich eigentlich fast selber überfordert als Deutschlehrer, obwohl ich ja Deutscher bin und halbwegs Deutsch kann, aber das Niveau war da so hoch. Also die Studenten hatten im dritten Jahr Deutsch, das habe ich dann unterrichtet, die hatten also gerade 2 Jahre Deutsch und ich habe im dritten Jahr Deutsch unterrichtet, und wir mussten also in einem Semester 5 Romane durchgehen, und zwar Romane von Handke, von E.T. Hoffmann, von anderen hochkarätigen deutschen Autoren, und das wurde einfach ganz stur, von Anfang bis zum Ende wurden diese Bücher durchgearbeitet. Und auf allen Ebenen, also auch literaturwissenschaftlich, sprachlich, didaktisch, grammatikalisch. Und da war so ein gewaltiger Druck auch auf den Lehrenden, dass man da schon einen riesen Unterschied gemerkt hat, natürlich zwischen einer deutschen Uni und einer amerikanischen Uni.
Und die im dritten Jahr Deutsch hatten, die konnten das alles locker wegstecken.
Also sie waren sehr gut so in Grammatik und so im Written Work. Sie waren nicht so gut in der Kommunikation. Sie hätten wahrscheinlich Probleme beim München Oktoberfest ein Bier zu bestellen. Aber sie könnten irgendwie so einen verquasten Essay. Also es waren auch viele Studenten, die dann kaum Deutsch sprechen konnten, aber so auf einer geschriebenen Ebene irgendwelche verquasten Essay über hegelianische Struktur in einem Roman von Hermann Hesse. Und man konnte eigentlich auch als Korrektor kaum was verstehen. Aber wenn man das grammatikalisch durchgegangen ist, war das wirklich flawless, fehlerfrei. Und hinzu kam natürlich auch, dass das ständig geprüft wurde. Also dieses Studium ist da wesentlich verschulter als bei uns, wobei bei uns ist es ja, wie man mir erzählt hat, auch mittlerweile sehr verschult. Aber damals war es nicht so verschult in Deutschland, und in den USA war es total verschult. Und das bedeutete halt regelmäßig Tests, regelmäßige Noten, regelmäßige Grades und immer der Auftrag an den Lehrenden, dass die Schüler eigentlich alle ein A bekommen müssen. Und A- war schon eine 1- war schon eigentlich eine Katastrophe, weil die ja alle in Yale waren, und Yale bedeutet immer A. Yale wird mit A geschrieben und manchmal sogar mit 3 A's. Und ich habe dann irgendwann mal leichtfertig einem Studenten A- gegeben und dachte, das ist doch eine tolle Note. Ich hatte früher in der Schule nur 3 bis 4 und 4+, und dann kam der so mit bebender Stimme zu mir: Sir, why did I get an A-? Und dann sagte, das ist doch nicht schlecht. Und er meinte, aber das wird mich mein Leben lang begleiten, dieses A-. Ich werde dann später, wenn ich dann Banker in der City in New York bin, wahrscheinlich noch auf diese schlechte Note angesprochen. Also es war eigentlich fast wie in der ehemaligen DDR so ein Auftrag, dass da Planziele sind und die müssen irgendwie erfüllt werden, und die habe ich dann auch erfüllt, dass ich dann die Klassenarbeiten schon so gestellt habe, dass da Spielräume waren für gute Noten. Man nannte das dann Great Inflation, and I was part of that Great Inflation.
Also dass wirklich dann eine sozialistische Einheitsnote fast bei rausgekommen ist.
Ja, die hatten alle A's, die waren alle großartig, und aber sie waren auch, also es hat schon auch ein anderer Ansatz, wie in Deutschland. Ja, hatten vielleicht damals auch eher so einen pessimistischen Ansatz, dass man eigentlich sehr streng und kritisch ist und naserümpfend. Und in Amerika war schon eher dieser Optimismus, als wenn der Wille da ist, dann you can do it, you can achieve everything. Und es war schon auch dieser bebend, bombastisch, optimistische Ansatz, dass man alles irgendwie erlangen kann mit viel Wille, wobei mir auffällt, wenn ich jetzt davon erzähle, es ist ja in Deutschland auch immer mehr, entwickelt sich das genau in die Richtung. Also es war eigentlich für mich damals eine Art Zeitreise. Ich bin da eingestiegen und kam eigentlich genau da an, wo wir jetzt sind, und habe dann 20 Jahre früher schon das erlebt in Reinform, wo wir uns jetzt auch sehr schnell hinentwickeln.
Aber dass alle gleich gut sind, es entspricht ja wirklich nicht, ne, der Realität und wird dem Individuum dann doch auch wieder nicht gerecht.
Ja, eigentlich nicht. Also es ist eine völlige Hochstapelei aber es war wirklich ganz, ganz wichtig, weil schon von, also auch die Schulen, die Highschools sind ja auch sogar sozialistische Schultypen, weil erstmal gibt es eben nur die Highschool, so wie in der ehemaligen DDR die Oberschule und natürlich gibt es dann eine ganz furchtbare Selektion danach und es gibt dann diese Elite-Colleges und um da hinzukommen in Yale muss man auch wirklich sehr, es ist also mit Geld allein nicht getan. Also so eine große Ambivalenz, einerseits so ein sozialistischer Gestus, aber dann wieder so ein völlig elitärer Gestus der gnadenlosen Auslese. Und bei meinen Studenten würde mich das jetzt nicht überraschen, hätte man da einen IQ-Test gemacht, wobei ich da sehr, sehr skeptisch bin, was diese Validität und Aussagekraft von solchen Tests ist. Aber hätte man so einen typisch amerikanischen IQ-Test gemacht, dann hätten die wahrscheinlich alle viel, viel besser abgeschnitten als ich. Also ich war der Deutschlehrer, aber war nicht die ganze Zeit am Limit, während meine Studenten sicher noch ample of scope for development hatten und von daher war das schon eine sehr bizarre, ja, ambivalente Erfahrung auf allen Ebenen, die ich da gemacht habe.
Wie viel haben die gezahlt damals? Wie teuer ist Yale? Ist es so eine mit der teuersten?
Ja, sehr, sehr teuer. Also da, klar, es gibt natürlich auch Stipendien und es waren auch sehr viele Europäer da, die dann so als Postgraduate Students dort promoviert haben und dann sogar bezahlt wurden für ihre Promotion und dann so ein Promotionsprogramm gemacht haben und es war einfach, ja, die Yale University ist eine Corporation, eine Stiftung, die heute, glaube ich, sogar 30 Milliarden Dollar Vermögen hat und aus diesen 30 Milliarden Dollar oder vielleicht sind es mehr oder weniger, aber so in dieser Größenordnung können die quasi dann an der Börse so spekulieren, dass da jährlich genug Dividenden reinkommen, um so diese Universität zu finanzieren und dann kommen noch die Studiengebühren und man hat schon gemerkt, dass da einfach wesentlich mehr Geld vorhanden war als zum Beispiel in Tübingen. Das sieht man schon allein in der Bibliothek, dass zum Beispiel all meine Romane finden sich an der Sterling Memorial Library in Yale. Also dann dachte ich vielleicht, das liegt daran, dass ich so ein toller Autor bin oder dass ich mal in Yale war, aber jeder Autor in Deutschland ist in Yale vertreten. Also es ist wahrscheinlicher, dass wenn ich ein mediokrer deutscher Schriftsteller bin, dass meine Bücher in der Sterling Memorial Library in Yale präsent sind, als an der deutschen Uni-Bibliothek. Das heißt also, es gab auch viele Germanisten, die dort in Yale dann Forschungsarbeiten gemacht haben, weil auch die Forschungsmittel und die Buchbestände einfach besser waren als in Deutschland. Und das liegt eben nicht nur an dem Geld, sondern auch, es gab dann noch eine Bibliothek, die heißt die Beinecke Library, wo also ganz besondere, rare Manuskripte sind von deutschen Autoren, die eben im Dritten Reich verfolgt wurden und deren Nachlass man dann eben in die USA geschickt hat. Also auch auf dieser Ebene gibt es dann auch ganz viele handschriftliche Texte oder ungewöhnliche Ausgaben, die es in Deutschland nicht gibt. Also selbst wenn ich Germanistik studiere, würde ich wahrscheinlich in Yale besser fahren als an einer deutschen Universität.
Ist es dann auch so dieser typische Campus? Wie sieht Yale aus? Wie stellt man sich diese amerikanischen Unis vor? Nicht wie in Tübingen natürlich, schön alles alt und verteilt, sondern wie ist Yale? Wo ist Yale überhaupt
genau? Ah, ja, also Yale liegt im Staat Connecticut und Connecticut ist nördlich von New York City und es ist kein sehr schöner Staat, also er ist völlig mit Autobahnen und mit gewaltigen Konurbationen und nicht sehr schöne Städte und irgendwo in New Haven, das hat etwa so oder hatte damals vielleicht so 200.000 Einwohner, liegt eben mitten in New Haven die Yale University. Also ich könnte natürlich jetzt eine Passage aus dem Roman vorlesen, wo ich das dann einfach beschreibe. Das Kapitel heißt Pride and Prejudice. Und es geht los. Die Yale University liegt mitten in New Haven, im Schatten von Hochhäusern, umzingelt von Armut, bewacht von Polizisten der Universität. Die Universität wurde in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts durch eine Laune des Geldes abgerissen und dann wieder völlig neu aufgebaut. Die Architektur nennt sich gotisch. Oder genauer neogotisch. Oder noch genauer neo-neogotisch. Das heißt die Imitation einer Imitation. Die Gebäude sollten wohl so aussehen wie die Colleges in Oxford und Cambridge oder vielmehr so aussehen, wie man sich in Amerika Oxford und Cambridge vorgestellt hatte und wohl immer noch vorstellt. Das Ergebnis sieht dementsprechend aus, kaum wie Oxford oder wie Cambridge, sondern eher wie ein gesteigertes Neuschwanstein mit grotesken Türmchen, Burggräben und Zugbrücken. Über eine dieser Brücken betrat ich dann erstmals den Campus. Ein martialisch bewaffneter Polizeiposten in Reitstiefeln verstellte mir den Weg und verlangte meine Papiere. An einem schweren Gürtel baumelten verschieden lange Knüppel. jeder Knüppel wohl für einen bestimmten Anlass oder Gegner. Auf dem Helm waren die Worte Pride and Prejudice geschrieben. Er sprach wirres Zeug, bis ich merkte, dass er gar nicht mit mir sprach, sondern in ein Funksprechgerät. Ich lasse ihn jetzt rein. Ich schaue mir noch mal seine Papiere an. Die Papiere sind gut. Ich glaube, die sind gut. Ja, ich lasse ihn jetzt rein. Also ließ man mich rein. Dann lief ich über den Campus zum ersten Mal. Auf den Rasenflächen lagen Studenten und lasen oder sprachen oder spielten mit Frisbee-Scheiben. Eine Studentin rannte direkt auf mich zu, um eine dieser Frisbee-Scheiben im Flug noch zu fangen. Sie war braun gebrannt, durchtrainiert und anmutig. Mit wehenden Haaren, so rannte sie direkt auf mich zu, beinahe hätte sie mich umgerannt. Für einen Moment standen wir uns gegenüber und schauten uns an. Sie trug ein T-Shirt, auf dem geschrieben war Harvard. Wie bitte? Harvard. Und darunter stand dann in kleineren Buchstaben Because everybody can't go to Yale. Und sie lächelte mich an. Ob sie nun wegen mir lächelte oder wegen der Aufschrift ihres T-Shirts, nicht jeder kann nach Yale. Ich muss gestehen, ich spürte die Wirkung dieses Satzes am ganzen Körper mit jedem weiteren Schritt. Not everybody can go to Yale.
Briefe aus Amerika, ein Roman von Joachim Zelter. Das hatte ich jetzt alles so damals so bewegt und so geprägt bis heute, dass du das dann sofort in Literatur umgewandelt hast, in einen Roman.
Also das war damals die Zeit auch, wo das mit dem E-Mail losging. Auch da war Amerika natürlich schon viel weiter und in diesen Bibliotheken hatte jeder eben seinen Computer und es war mir auch unheimlich langweilig teilweise, weil es ist natürlich nicht eine Stadt irgendwie einer tollen Freizeitgestaltung. Also es ist eine sehr gefährliche Stadt. Man kann da nicht einfach flanieren oder spazieren gehen. Es hat eigentlich auch keine sehr hohe Lebensqualität in New Haven. Also blieb einem eigentlich auch nichts anderes übrig, als irgendwie Briefe zu schreiben. Ich bin nun überhaupt kein leidenschaftlicher Briefeschreiber. Ich hasse sogar Briefe schreiben. Aber irgendwie habe ich halt dann angefangen, an Kollegen E-Mails zu schreiben und habe halt genau solche Eindrücke aufgeschrieben und habe natürlich auch teilweise kräftig übertrieben. Auch in der Hoffnung, vielleicht irgendwie die Leute in Deutschland damit zu verschrecken, was mir auch gelungen ist teilweise. Ich habe auch übertrieben, vielleicht um Leute nach Amerika zu locken, dass sie sagen, den wollen wir doch mal besuchen, um das mit eigenen Augen zu sehen. Und dann haben die mir sogar ihren Besuch angekündigt, aber das dann doch nicht gemacht. Das heißt, für mich war das so zum ersten Mal so eine Art literarischer Impetus. Also ich habe ja vorher davon gesprochen, dass ich dann ohne Yale gar nicht Autor geworden wäre. Und durch dieses Schreiben der Briefe habe ich zum ersten Mal gespürt, wie literarisches Schreiben eigentlich sein könnte oder gehen könnte. Weil jetzt gerade diese Passage ist natürlich einerseits nah an der Realität und zugleich doch total verfremdet. Allein Pride and Prejudice ist natürlich ein Romantitel von Jane Austen, Stolz und Vorurteil. Und da steht natürlich nicht auf den Uniformen drauf, aber steht tatsächlich drauf Pride in Progress. Was eigentlich nicht viel besser ist oder sogar noch schlimmer. Und so mit diesen Übertreibungen oder Verfremdungen oder Literarisierungen, dass ich dann quasi auf einen literarischen Prätext zu sprechen komme von Jane Austen, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich habe ja vorher gesprochen von der Yale School of Deconstruction. Und diese Dekonstruktion geht eben davon aus, dass es eigentlich überhaupt gar keine äußere Wirklichkeit gibt, sondern dass die ganze Welt nur aus Sprache besteht und aus Sprache, die wieder auf andere Sprache verweist und noch auf andere Sprache. Also sind wir, we are in a permanent flight of signifiers, signifying nothing. Und so in dieser völlig abstrusen Sprachwelt, was so dieser theoretische Ansatz auch war, habe ich mich dann selber auch bewegt, beeinflusst durch diese verrückten Literaturprofessoren und war dann in so einer Art Schreibrausch in einem Prison House of Language habe dann halt immer mehr geschrieben, um dieses Jahr mit irgendwas zu verbringen. Und ich hätte natürlich in der Zeit auch tatsächlich meine Habilitationsarbeit vorbereiten müssen und habe das einfach nicht getan. Und auch deswegen musste ich ja die Uni verlassen. Ich hatte ja dann nicht irgendwie ein Ergebnis, außer eben diese Briefe aus Amerika. Und damit kann man leider nicht habilitieren oder Professor werden. Leider nicht.
Aber es gab Reaktionen, die dich dann auch bestärkt haben, darin weiterzumachen.
Ja, genau. Also die Leute waren total interessiert. Ja, mach weiter, das ist ja super und tolle Briefe und und natürlich, als ich dann in Deutschland war und das dann angefangen habe, ernsthaft in Romanform. Also jemand hat mir sogar geschrieben, Mensch, das veröffentliche das doch unter dem Titel Brief aus Amerika. Und das habe ich ja dann auch tatsächlich gemacht. Aber es war dann schon nochmal ein ganz langer Weg, dass dann diese realen Briefe dann schon zu überführen in eine Art Plotstruktur und in eine literarische Struktur. Also es ist dann doch nochmal ein sehr, sehr langer und schwieriger Weg. Klar,
Und du hattest vorher keine Erfahrung mit literarischem Schreiben und...
Ah, doch. Ich wollte schon immer irgendwie, hatte ich schon so eine Affinität, aber was mir damals so sehr im Weg stand, ist halt so dieses bemühte Schreiben. Also, dass man jeder Zeile versucht zu zeigen, ja, das ist jetzt hohe Literatur und man versperrt sich da sehr viel. Und bei so Briefen hat es den Vorteil, dass die was sehr Unmittelbares haben, was sehr Schnelles haben und dass dadurch ein bestimmter Rhythmus da ist, der in sonstigen literarischen Texten nicht vorhanden ist. Und das hat mir schon sehr viel beigebracht, was Schreiben eigentlich bedeutet. Und hinzu kommt noch diese Genre Briefroman. Wenn ich jetzt dir einen Brief schreibe und es klopft an der Tür und ich sage, oh, es klopft jetzt gerade jemand an der Tür und er will was von mir, dann dieses Unterbrechen steigert eigentlich noch den Realismus von Briefen. Wenn es in einem anderen Roman vorkommt, im traditionellen Roman, es klopft gerade, mein Verleger kommt rein, dann steigert es eher das Befremden und dann merkt man eigentlich sofort, aha, das ist ja nur ein gemachter Text und gar kein, ja, der reflektiert ja seine eigene Fiktionalität. Und beim Briefroman ist es ähnlich, aber dennoch hat es wieder eine ganz andere Wirkung. Und Briefromane sind natürlich auch schon fast ausgestorben. Also im 18. Jahrhundert war das sehr en vogue, Briefromane. Die großen Romane der englischen Literatur waren im 18. Jahrhundert sogar Briefromane. Richardson und andere Autoren haben das mit Vorliebe verwendet. Und heute ist es fast ausgestorben. Und auch das hat mich natürlich gereizt, einfach zu sagen, ich schreibe jetzt einfach einen Briefroman und nenne es dann sogar noch Brief aus Amerika.
Ja, du hast gesagt, es hat lange gedauert, es dann zu überführen. Du hattest die echten Briefe, du hast sie ja nicht im Hinblick auf einen Roman geschrieben gehabt. Wie bist du da vorgegangen? Wie hast du die quasi in Form gebracht dann auch noch und zum Plot bekommen?
Ja, ich habe da erstmal in so eine chronologische Order gebracht und dann auch viel rausgestrichen, was nicht gut war. Dann waren vier, also zum Beispiel ein Brief, also ich muss gleich noch ausführen, dass wir, bevor wir Deutsch unterrichten durften, mussten wir so einen Language Pedagogy Kurs machen. Das heißt, wir mussten selber eine Fremdsprache lernen, nämlich Spanisch, 2 Wochen lang, um didaktisch quasi auf unsere eigene Aufgabe als Deutschlehrer vorbereitet zu werden. Und das ist ja eigentlich eine gute Idee, nur bin ich ja nun überhaupt nicht sprachbegabt und das war wirklich ein Albtraum, jetzt in 2 Wochen Spanisch zu lernen. Und das habe ich dann schon so genau geschildert, sehr realistisch, wie das war mit diesem Spanisch lernen. Und habe das dann danach wollte ich das auch literarisch bearbeiten. Und da war dann das Problem, ja, ich muss jetzt diese schreckliche Sprache Spanisch lernen. Und da war dann immer so auch so eine Tendenz drin, so das vielleicht so ein nationalistischer Unterton und dieses furchtbare Spanisch. Und habe einfach gemerkt, das funktioniert einfach dann als literarischer Text nicht. Und dann habe ich dann einfach statt Spanisch eine völlig fiktionale Sprache genommen, die es gar nicht gibt, die ein Professor selber erfunden hat, um seine Studenten mit dieser fiktionalen Sprache zu quälen. Und dann diese Sprache heißt Modlaw, Most Difficult Language in the World. Und das heißt, das war ein Beispiel für eine Verschiebung, dass man ein reales Erlebnis hat und merkt, das funktioniert literarisch überhaupt nicht. Und dann muss man einfach ein paar Schrauben drehen und dann funktioniert es vielleicht besser. Also in Kafkas Amerika-Roman haben wir auch solche Verschiebungen, dass da zum Beispiel die Freiheitsstatue vorkommt und sie hat eben keine Fackel wie in Wirklichkeit, sondern ein Schwert. Und mit solchen Verschiebungen kann man nicht sagen, das stimmt ja gar nicht, das ist ja unverschämt, aber genau darin besteht Literatur, dass sie eben was bezeichnet oder auf etwas anspielt, was es teils wirklich gibt, aber dann doch nicht wirklich da ist. Und diese Ambivalenz, mit der spiele ich dann.
Ja, und was macht's aber aus? Woran merkst du, dass ein Teil der Realität, den kannst du nehmen und einen anderen Teil, den musst du überhöhen oder fiktionalisieren?
Weiß nicht, also klar, vielleicht habe ich auch einen riesen Fehler gemacht. Das Roman wäre jetzt viel besser, wenn ich das einfach dabei belassen hätte mit dem Spanisch und so. Das, man kann es nie wissen, aber mein Gefühl ist eben, es ist schon, also nur weil man etwas wirklich genau so erlebt hat, das machen natürlich viele Autoren, sie schreiben was und halten das für großartig und dann hat man Einwände und dann kommt dann meistens der Gegeneinwand, ja, aber ich habe es doch genau so erlebt. Aber nur weil ich sowas etwas selber erlebt habe, ist das noch nicht ein Hinweis, dass es große Literatur ist für andere. Und in der Rezeption von Literatur gibt es eben wieder ganz andere Regeln und ich habe das halt dann auch ausprobiert durch Lesungen, bevor der Roman veröffentlicht war, habe ich dann privat viel daraus vorgelesen und dann haben mich dann auch viele Leute darauf hingewiesen, wenn sie was langweilig fanden oder gesagt haben, nee, ja, das finden wir jetzt nicht so toll und nicht so überzeugend und dann habe ich mich halt auch über Jahre langsam herangetastet dann an diesen Roman und der ist ja dann vor 20 Jahren veröffentlicht worden oder vor 19 Jahren und 18 Jahren, genau, 18 Jahren und Und der Umstand, dass ich ihn jetzt quasi nochmal in einer neuen Fassung herausgegeben habe, zeigt ja wieder, dass man sich literarisch weiterentwickelt und dass man auch mit Dingen vielleicht nicht einverstanden ist, die man vor 18 Jahren noch leichtfertig geschrieben hat und dass man Dinge verändert und die Wahrnehmungen sich verändern. Und ja, es gibt sowieso für mich als Autor keine perfekten Texte, sondern Texte ändern sich immer wieder in der Wahrnehmung, in der Bewertung. Und ich glaube einfach nicht an die Idee von ewig gültigen Texten. Das ist einfach eine völlige Anmaßung.
Aber nicht viele oder nicht alle werden dann eben nochmal neu veröffentlicht und auch verändert. Was hast du alles verändert jetzt? Wo kannst du ein Beispiel geben auch?
Also erstmal sehr, sehr viel gekürzt. Auch so ein paar groteske Übertreibungsspitzen herausgenommen. Also damals war ich als Autor vielleicht schon noch mehr durchgeknallt als heute. Und in der Frühfassung gibt es zum Beispiel auch ein Date mit der Tochter des amerikanischen Präsidenten und die werden dann von den Leibwächtern gejagt und dann muss er zum Rektor der Uni und der besteht aber auf einen Bluttest, ob er auch wirklich das reines Blut hat, dass er überhaupt daten kann mit der Tochter des amerikanischen Präsidenten. Und das ist teilweise aber so überdreht gewesen, dass ich da auch Zweifel hatte, ob das so gut ist. Aber vielleicht gibt es auch genug Leute, die sagen, oh Gott, warum hat er das nicht gelassen? Aber ich habe das schon so ein bisschen heruntergefahren auf dem Hintergrund auch meiner eigenen Erfahrung mit Lesungen und dann ja viel gekürzt. Dann ein großer Unterschied ist, da in der Frühfassung heißt die Yale University nicht Yale, sondern Bailey. Und jetzt nenne ich es einfach mal beim Namen. Oder es sind auch einige Kleinigkeiten neu dazugekommen. Im größten Teil merkt man eigentlich die Unterschiede kaum, weil das immer so ein Feintuning ist. Also man versucht die Sätze schneller zu machen, besseren Rhythmus, unnötige Adjektive raus. Und also am liebsten wäre es mir, dass man sagt, ich merke gar keine Unterschiede. So, das.
Bist du da allein dran gesessen oder hast du auch mit Lektor, Verlag?
Ja, klar. Also gibt es auch da viel Gespräche und dann auch Freunden die neue Fassung gegeben. Und da fand ich dann interessant, dass die so gesagt haben, ich sehe eigentlich gar keinen Unterschied. Aber es waren massive Unterschiede. Und es ist eher so wie bei der Musik, dass man halt, dass eine Band vielleicht nach 20 Jahren nochmal ein Lied nochmal bearbeitet. Und man merkt eigentlich kaum die Unterschiede, aber es sind doch vielleicht doch massive Unterschiede. Aber das Gute ist, man bemerkt es vielleicht gar nicht so sehr.
Gibt es noch andere Gründe, warum der jetzt gerade nochmal neu veröffentlicht wird? Irgendwie der Verlag schreibt noch was rechtzeitig zum amerikanischen
Wahlkampf. Ja, klar, das kommt auch, aber das war nicht so. Also der Punkt war, ich habe natürlich immer aus diesem Roman zum Beispiel in Schulen gelesen und war immer mit dem einerseits total vertraut, weil ich halt bestimmte Kapitel immer wieder gelesen habe und habe gemerkt, dass bei Schulen gerade Schüler und junge Leute da irgendwie sehr stark drauf reagiert haben. Aber wenn die das dann gelesen haben, waren sie natürlich angesichts dieser dekonstruktiven Struktur der Yale School of Deconstruction völlig überfordert. Und dann habe ich mal eines Nachts mir selber mal den Roman vorgenommen, den mal von Anfang bis zum Ende gelesen, habe gemerkt, ja, ich verstehe den ja selber auch überhaupt nicht mehr und war auch dann von ein paar Passagen, also da war ich dann selber wie ein Neuleser oder ein Erstleser, wenn man ein Autor ist und hat 20 Jahre lang Zeit, die Möglichkeit eben Zeit verstreichen zu lassen, nimmt sich dann bestimmte Kapitel nochmal neu vor, dann sieht man halt sofort, was gut ist und was nicht gut ist und das habe ich dann sofort erkannt und da kam dann der Impetus zu sagen, also ich möchte es gerne nochmal eine Neuauflage, weil die alte Auflage war ja auch vergriffen und das Buch konnte man gar nicht mehr kaufen, da macht man eine Neuauflage und versucht es halt dann nochmal neu zu gestalten und Fehler ja rauszukriegen und es ist auch eine neue Rechtschreibung. Damals war es noch die alte Rechtschreibung, jetzt ist es die neue Rechtschreibung. Es sind so viele Details, die natürlich jetzt anders sind.
Und der Zeitpunkt jetzt mit dem aktuellen Bezug zu Amerika, gibt es da irgendwie auch nochmal?
Also natürlich nicht unbedingt nur die Wahl, sondern eher, dass Amerika natürlich auch in einer großen Krise ist, in einer gesellschaftspolitischen Krise und die Krise besteht darin, wie so soziologische Studien zeigen, dass eigentlich die Mittelschicht sich immer mehr auflöst und man eine Gesellschaft hat, die sich immer mehr polarisiert in sehr reich, sehr wohlhabend und unendlich arm und dass in dieser Gesellschaft wahnsinnige Sprengstoff im wahrsten Sinne des Wortes, also mit brennenden Autos und mit Amokläufen und ganz furchtbaren sozialen Verwerfungen und als ich dann in dieser einen Nacht diesen ganzen Roman von A bis Z gelesen habe, da gibt es natürlich auch brennende Autos und ganz viele Übertreibungen natürlich, die ich damals als Übertreibungen eingesetzt habe, die heute überhaupt keine Übertreibung mehr sind, sondern es entspricht einfach genau auch der der heutigen Realität, einer Gesellschaft, die im höchsten Maße instabil ist und bizarr wird und irrwitziger wird. Und natürlich diese Kandidatur von Trump ist natürlich auch nur ein Beispiel für eine Umwertung aller Werte und eine Auflösung von traditionellen Strukturen und Kulturen. Und so ein Kandidat wäre vor 20 Jahren völlig undenkbar gewesen. Heute ist er nicht nur denkbar, sondern es ist absolute Realität. Und hat mich dann schon auch dazu zu bewogen, zu sagen, ja, wir machen jetzt diesen Roman, weil er doch auch was sehr Aktuelles hat und jetzt einfach raus soll wieder.
Trump hätte sich vor 20 Jahren noch kein Literat ausdenken können, fast.
Ja, und auch selbst heute könnte man sich das nicht ausdenken, weil die Realität überholt. Ja, aber es gibt einfach in dem Roman so viele, also schon damals, als ich den geschrieben habe, so viele groteske Übertreibungen, die heute nicht mehr so. Also der Roman endet vielleicht auch mit sozialen Verwerfungen, dass die Uni belagert wird und die Autos brennen und man kann den Campus nicht mehr verlassen. Und es findet quasi eine Art soziale Revolution statt, was man sich, damals hat man darüber gelacht, Amerika, soziale Revolution, wie passt das zusammen? Und heute ist es vielleicht durchaus auch im Bereich des Möglichen. Und von daher haben die Übertreibungen des Romans von damals heute eine ganz andere Bedeutung und sind vielleicht gar keine Übertreibungen mehr.
Ja, auf der einen Seite Trump und auf der anderen Seite war aber Sanders auch lange im Spiel, ein demokratischer Sozialist, wie er sich nennt.
Genau, also daran sieht man eine enorme Polarisierung und das halt da ganz verschiedene, also es hat mich auch damals schon fasziniert, du hast da völlig hochgebildete Akademiker, die mit dir über Sonettstrukturen bei Shakespeare reden und über Auxymara und mit denen man sich über alles unterhalten kann. Und gleichzeitig hast du draußen Leute, die zum großen Teil sogar Analphabeten sind. Also auch darüber geht es teilweise im Roman, dass dann eine Frau, den ich erzähle, anspricht, do you want to have sass? Und der fragt, what, sass? Und dann versteht ihr es nicht und dann buchstabiert sie das S-A-S und der Erzähler sagt, ich habe noch nie davon gehört. Also es sind solche extremen Kontraste zwischen links und rechts und zwischen hochgebildet und ohne jede formale Bildung, zwischen Verbrechen und Universität. Also es gab einen Zeitungsartikel damals, der sagte, der größte Arbeitgeber ist die Yale University und der zweitgrößte Arbeitgeber ist dann schon der Drogenhandel. Und diese Kontraste wären in Tübingen völlig undenkbar, aber sie gibt es natürlich in New Haven.
Bist du nochmal dort gewesen seither?
Nein, ich habe das dann wie so einen bizarren Traum abgeschlossen und vielleicht sollte ich mal wieder hin, aber ich weiß gar nicht, ob man mich überhaupt da wieder reinlassen könnte, weil vielleicht stehe ich ja auch irgendwie auf einer Liste. Also es gibt ja einige deutsche Autoren, wie zum Beispiel Ilja Trojanow, der hat ja ein Einreiseverbot in die USA bekommen, was ja eine hohe Auszeichnung ist. Und vielleicht bekomme ich ja auch mal diese Auszeichnungen.
Aber deine Bücher sind nach wie vor dort in der Bibliothek, aber vielleicht kann es auch als Angriff aufgefasst werden.
Ich weiß, also das kann ich nicht. Also, aber vielleicht, es ist sicher, they would probably not be amused, aber vielleicht, they might be amused. Ich glaube, die schaffen sich die Bücher einfach an, weil sie alle Bücher erstmal anschaffen. Die haben einfach ein Budget dafür und deswegen ist diese Bibliothek auch so groß und umfassend. Und
heißt noch lange nicht, dass sie jemand liest dort.
Genau, das kann man ja am Computer sehen. Checked out heißt ausgeliehen und ich glaube nicht, dass so viele Leute das da lesen.
Und bisher hast du noch keinen Drang wieder verspürt, nochmal in die Staaten und nochmal nach Yale zu gehen?
Oh, doch, ich würde sehr gerne, also es wäre natürlich schon ein Traum, wenn es zum Beispiel meine Romane auch in englischer Sprache gäbe und ich könnte dann dort auch daraus lesen. Das fände ich unheimlich spannend. Also es gibt meine Bücher in manche Bücher in französischer Sprache und da ist es einfach unheimlich peinlich, dass ich überhaupt nicht richtig Französisch kann und dass da Dolmetscher dazwischen geschaltet sind und dass ich gar nicht aus meinen eigenen Büchern in französischer Sprache lesen kann und das wäre jetzt, wenn es auf Englisch herausgehen, was anderes und dann wäre es ja schon toll, auch nach Yale zu gehen und den Ort wiederzusehen. Und
dort eine Lesung zu machen, würde sie in den Kreis schließen.
Ja, genau. Und apropos Kreis schließen, also der Grund, warum ich das jetzt auch wieder gemacht habe, ist so, the wheel comes full circle. Also damit habe ich irgendwie angefangen als Autor und mit diesem Buch kann man quasi auch diesen Kreis irgendwie schließen lassen und sagen, ja, das ist jetzt mal so ein Schlusspunkt, eine Art Atempause, die man macht. Und deswegen ist dann einfach auch die Entscheidung gefallen, jetzt dieses Buch eben neu herauszubringen.
Aber du hörst jetzt nicht auf zu schreiben.
Das nicht, aber schon irgendwie so, es ist auch so ein Punkt, dass man sagen kann, ja, damit könnte man jetzt quasi auch irgendwie aufhören. So, und man muss es ja nicht, aber man könnte damit zumindest.
Jetzt kannst du wieder an die Uni gehen.
Ich glaube das auch, dass ich da nicht so willkommen wäre. Und die Uni hat sich ja so massiv verändert, dass ich da gar keinen Platz mehr hätte. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Bereust du manchmal den Schritt, quasi die fast sichere Uni-Karriere aufgegeben zu haben?
Insofern, ich bin eher noch erleichtert, also ich atme eher durch, weil das bedeutet halt ständiger Leistungsdruck und teilweise träume ich auch heute, es gibt ja viele Leute, die haben diesen Abiturtraum, sie träumen, also sie müssen das Abitur nochmal neu machen und ich träume immer diesen Promotionstraum, dass mein Doktorvater mich auf Bücher hinweist, die da unbedingt noch rein müssen, Romane des 18. Jahrhunderts und ich träume die so realistisch, dass ich wirklich am nächsten Morgen aufstehe und suche nach diesen Romanen der Bibliothek und es gibt es sie, gar nicht. Und es ist also bis zum heutigen Tag so eine totale Erleichterung, nicht mehr unter diesem Druck zu stehen. Andererseits, was ich an der Uni sehr vermisse, ist schon so eine gewisse Ordnung, über die ich mich in diesem Roman noch lustig mache. Insofern, dass halt 2 und 2 ergibt halt schon noch irgendwie 4 an der Uni. Und in dem Literaturbetrieb ist das einfach nicht der Fall. Also da gibt es einfach nur die Wahllosigkeit des Literaturmarktes. Und das hat erstmal nichts mit Qualität oder mit Wahrheit oder mit Objektivität zu tun, sondern mit völlig bizarren Gesetzen. Und an dem Punkt vermisse ich natürlich schon auch die Uni. Und die Uni hat damals auch wirklich auch noch so humanistische Standards verkörpert. Und das wurde auch das gelehrt, auch eine bestimmte Ethik. Und ich weiß nicht, ob das so im Literaturbetrieb der Fall ist, aber ich weiß auch nicht, ob das auch heute noch an der Uni noch so der Fall ist, weil sie hat sich halt auch sehr verändert und es ist nicht mehr dieselbe Uni, die ich damals verlassen habe.
Und dass im Literaturbetrieb kein Druck herrscht, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Genau, es ist ein totaler Druck. Also es ist halt genau alles, was ich an der Uni damals theoretisch gelernt habe. Also man hat ja gelernt, ein Buch ist nicht nur ein ästhetisches Objekt, sondern es ist auch eine Ware, was ich auf einem Markt bewähren muss. Also es ist nicht nur Gebrauchswert, sondern Tauschwert. Man hat diese marxistischen Begriffe durchgekaut und ich habe das dann so brav unterrichtet. Aber ich wusste eigentlich gar nicht, was das überhaupt bedeutet. Und jetzt weiß ich, was das bedeutet, wenn ein Buch ausschließlich danach bewertet wird, wie sich das verkauft und dass mein ganzes Leben eigentlich davon abhängig ist, ob ein Buch sich 10.000 Mal verkauft oder nur 1.000 Mal, das macht einfach einen ganz gewaltigen Unterschied und es ist eine völlige Unsicherheit und es ist nicht nur ein ökonomischer Druck, sondern auch ein sehr starker psychologischer Druck und weil man ja von Kräften abhängig ist, die man selber gar nicht gestalten oder beeinflussen kann. Also wenn ich jetzt eine schlechte Doktorarbeit schreibe, kann ich ja theoretisch noch sagen, ja, ich reiße mich jetzt zusammen oder ich versuche sie besser zu schreiben, aber ich kann nicht sagen, ich schreibe jetzt mal einen besseren Roman. Das geht einfach nicht, weil es ist nicht planbar und das ist natürlich schon die Kehrseite von dieser Entscheidung, die ich damals gefällt habe.
Wie gehst du damit um? Wie erhältst du dir deine Lockerheit? Wie erhältst du dir auch eben deine Kreativität, dass du auch weiterschreiben kannst?
Das ist auf die Dauer schon sehr schwer. Vielleicht kann man irgendwann auch nicht mehr schreiben. Also es ist so schon sehr, sehr schwierig. Wobei das ist nicht nur heute so, sondern ich lese gerade ein sehr gutes Buch über den amerikanischen Autor Henry James und da wird genau auch beschrieben, wie so jemand an diesem Druck des Marktes auch langsam zerbricht und immer frustrierter wird und immer trauriger wird. Und in diesem Roman wird übrigens auch das Wort Bestseller, was im späten 19. Jahrhundert zum ersten Mal in den USA auftaucht, Bestseller. Und das Wort ist so durch und durch verlogen, weil es ja ein in einem Wort zwei völlig unterschiedliche Dinge versucht zusammenzuführen. Best und Seller, also eine Quantität und eine Qualität, das kann man gar nicht zusammenführen. Und die nächste Verlogenheit ist natürlich, es müsste eigentlich gar nicht Bestseller heißen, sondern Goodseller, weil Best bedeutet ja, das Buch verkauft sich am allerbesten und die Bücher darunter halt nur am zweiten, am drittbesten. Aber es gibt ja eigentlich nur Bestseller-Autor. Also auch daran sieht man diese völlig verlogene Sprache. Und es ist halt die Frage, ja, wie man damit umgeht als Autor, ob man versucht, also wenn ich jetzt wieder zurückgehen würde an die Uni, würde ich viel mehr auch Literatursoziologie machen, dass ich jenseits der reinen Ästhetik auch Fragen nachgehen würde, unter welchen Bedingungen schreibt heute ein Autor, was sind das für finanzielle Bedingungen, für Marktbedingungen, Verlagsbedingungen und man würde halt ganz schnell merken, dass es heute um vieles geht, nur nicht mehr um Literatur. Es geht ständig um extra literarische Faktoren und das wäre natürlich eine niederschmetternde Erkenntnis, aber zugleich auch ein Auftrag vielleicht auch an alle, wieder dafür zu sorgen, dass es mehr um Literatur geht und dass man die Literatur bewahrt und dass man für sie einsteht und es ist ja nicht nur eine Form von Trauer, sondern auch ein Auftrag an uns alle und ja, insofern in diesem Geiste versuche ich dann schon noch weiterzuschreiben.
Aber wie sind die Bedingungen bei dir? Du hast eigentlich einen renommierten Verlag, Klöpfer und Meyer, standest schon auf der Longlist des Deutschen Buchpreises, eigentlich könnten wir da schon da ist ein gewisses auch Marktniveau schon erreicht fast, könnte man meinen.
Aber das ist nie so. Man muss sich als Autor immer wieder neu erfinden und neu beweisen. Also auch selbst solche Begriffe wie haben oder sein von Erich Fromm verkehren sich völlig. Also früher war haben irgendwas Schlechtes. Man macht sich's bequem in Besitztümern denkend und sein ist irgendwas Lebendiges. Aber als Autor musst du quasi immer sein. Du hast eigentlich gar nichts, weil ein Buch, was sich vor 2 Jahren gut verkauft hat, verkauft sich heute nicht mehr gut. Also man muss immer zu sein und sich neu erfinden und neu machen und wahnsinnig produktiv sein. Und das ist natürlich auf die Dauer auch sehr, sehr anstrengend. Also es gibt nur wenige Autoren, die jetzt sagen können, ja, ich lebe, also wie Patrick Süskind, der könnte vielleicht sagen, ja, wenn man dann einmal so einen Weltbestseller geschrieben hat wie das Parfüm, dann ist man vielleicht für alle Zeiten irgendwie darüber dann abgesichert. Aber der Durchschnittsautor muss heute sich eigentlich immer wieder neu beweisen, neu erfinden und er kommt nicht zur Ruhe. Und insofern, ja, verändern sich die Kategorien. Also wie ich gerade gesagt habe, haben oder sein. Also ich würde gerne wieder in Kategorien des Habens agieren, um einfach mal durchzuatmen. Und
jetzt ist Briefe aus Amerika wieder rausgekommen. Was gibt es so drumrum an Events? Gehst du wieder auf Lesetour?
Genau, also das habe ich total vergessen. Es gibt ja eine Buchpräsentation im Löwen und dummerweise habe ich jetzt das Datum gar nicht dabei, aber das ist, glaube ich, irgendwann am 27. September, ja, müsste auf der Homepage auch stehen.
Auf deiner?
Oder bei Klöpfer und Meyer steht das sicher auch, unter Lesungen.
Unter Lesungen bei Klöpfer und Meyer. Du kannst ja weiter noch erzählen, was da dann passiert.
Ja, da lese ich dann einfach etwa 60 Minuten aus dem Buch. Ich werde eigentlich genau das lesen, was auch jetzt schon in Radio Wüste Welle eben in dieser Woche dann immer wieder in kleinen Kapiteln ich da vorgelesen habe. Und das ist dann halt eine Lesung von 50 bis 60 Minuten im Löwen und
am 27. September 20 Uhr im Löwen.
Genau.
Und Premiere.
Kann man ja dann gerne kommen oder auch nicht kommen, je nachdem.
Vielen Dank, dass du da warst, Joachim. Wir haben hier einige Parts schon vorher aufgenommen aus dem Buch, die jetzt hier in loser Folge regelmäßig im Lokalmagazin zu hören sein werden und dann natürlich auch online stehen. Dazu entsteht ein Hörbuch übers Radio.
Genau, das hat auch total Spaß gemacht, das hier einzulesen und es ist mehr oder weniger das, was ich da eingelesen habe, dasselbe, was ich dann auch im Löwen vortragen werde. Es sei denn, es gibt Leute, die sagen, die Kapitel seien so langweilig, den können sie sich bei mir melden, dann suche ich mir vielleicht noch andere Kapitel raus, aus denen ich dann lese.
Ich glaube nicht, dass das stattfinden wird, dass das passieren wird. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Vielen Dank, dass du da warst. Auch die Gespräche sind immer sehr bereichernd. Danke, dass du da warst und toi toi toi.
Danke.